Hebräer 13, die Verse 20 und 21. Ein kurzer Abschnitt, ein Segenswort, ein Grußwort am Ende dieses Hebräerbriefs, Seite 282 in den Bibeln im Neuen Testament. Hebräer 13, 20 und 21. Das Wort ist so dicht komprimiert wie ein Extrakt. Ich habe immer Schwierigkeiten, das so beim Lesen zu verstehen und zu begreifen in der ganzen dichten Fülle. Schön, dass wir das in die Breite auslegen dürfen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, in den alten Lutherbibeln stand da Testamentes. Das ist ein Wort, das kann man in der Übersetzung austauschen. Der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Man kann es ja oft beklagen, dass in den Nachrichten und in den Zeitungen immer so viel negative Schlagzeilen drin sind und da so viel Schreckliches passiert. Mich erschüttert ja, dass das nicht bloß in der Welt so ist, in den Welt der Nachrichten, sondern bei ganz vielen Menschen ebenso. Die gehen über viele Jahre hinweg durch schreckliche Krankheitsnöte. Andere erleben furchtbare Schläge des Todes und liebe Menschen werden weggerissen. Andere, bei denen ist jeder Tag die Hölle, weil die lieben Mitmenschen ihnen das Zusammenleben, ob im Geschäft oder daheim, zur Hölle machen. Und ich fühle mich immer so hilflos. Was soll ich denn da sagen? Wie soll ich denn da einen Menschen aufrichten? Merkt, das kann ich nicht. Steht mal im Evangelium in einem Osterbericht. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Ach, das war's. Dass plötzlich Jesus Menschen vor die Augen tritt. Menschen anspricht in ihrer Traurigkeit. Und dann bricht eine Freude an. Jetzt ist so wichtig, ich brauche keine Freude machen. Ich kann es auch gar nicht. Aber Jesus, der Auferstandene, lebt. Er begegnet verzweifelten Menschen, er richtet sie auf, er macht sie fröhlich, er gibt ihnen neue Zuversicht, neuen Mut. Also deshalb sind wir heute Morgen zusammen. Mich können sie vergessen, ihren Nebenmann dürfen sie vergessen. Wir wollen Jesus entdecken. Größeres gibt es nicht. Das Einzige, was uns im Glauben aufrichtet, Jesus, der Herr. Es gibt keinen andere Namen unter dem Himmel. Es gibt nichts Vergleichbares. Wir sind hier nicht zusammen, weil wir zu einer Organisation gehören oder weil wir den Einfluss der Religion für wichtig halten. Nein, gar nicht. Wir wollen Jesus entdecken. Wir wollen fröhlich werden, weil wir ihn sehen und weil wir ihn erkennen. Das ist die Mitte unseres Gottesdienstes, Mitte unseres Glaubens. Jetzt beim Hebräerbrief, den wir ja hier haben, geht es Ihnen sicher auch so, dass überhaupt der Hebräerbrief etwas schwierig zu verstehen ist. Woher das kommt? Ja, das kommt von den Leuten, an die er gerichtet ist. An wen ist er denn gerichtet? An Hebräer. Und was sind Hebräer? Das sind Juden. Also das sind Leute, die das Alte Testament fast auswendig können. Deshalb, der Hebräerbrief schreibt unheimlich viel von Dingen aus dem Alten Testament. Aber jetzt müssen Sie einmal mit mir den Hebräerbrief durchgehen. Ich könnte fast sagen, kein Brief oder kein Buch in der Bibel ist so wie der Hebräerbrief auf eine Aussage immer ausgerichtet, wie ein Magnetnadel immer auf den Punkt kommt, zeigt immer da nach Norden. Von den ersten Versen immer nur ein Thema, Jesus Christus, ganz allein. Er ist das Wort des Vaters, durch ihn ist die Welt geschaffen, er ist der einzige Weg zu Gott, kein Opfer kann unser Leben lösen. Und dann bis zum Schluss, lasst uns aufsehen auf Jesus. Also gerade das, was die Mitte des Glaubens ist, eine Sprache, die uns auf das Erste vielleicht leider nicht mehr so vertraut ist. Aber ein Thema, in dem immer wieder das Wichtigste unseres Lebens und Glaubens in die Mitte rückt, Jesus Christus. Ihn muss man erkennen, ihn muss man finden, durch ihn muss man Freude und Frieden finden, Ermutigung und Stärkung. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Auch der Hebräerbrief. In dem wunderbaren Thema, das er immer wieder uns so entfaltet. Ein Evangelist aus Sri Lanka hat vor Jahren einmal das schöne Wort geprägt, das kann man gar nicht mehr vergessen. Er hat gesagt, wenn wir von Jesus reden, so ist es wie wenn ein Bettler dem anderen zuruft, wo es Brot gibt. Da komm, da musst du hingehen. Und wir erzählen weiter, was wir selber dort gefunden haben in ihm. In diesem Wort. Das Erste, was ich herausgreifen will, ist, Gott will in unser wild bewegtes Leben Frieden bringen. In unser wild bewegtes Leben Frieden bringen. Also in unseren Tagen ist das ja eine Not, dass wir viel Schweres erleben. Viel Not. Und da haben wir keinen Frieden mehr. Aber es kommt noch was hinzu. In unserer Zeit ist das nicht zufällig, dass die Erschütterungen auch so rapide zunehmen, die Depressionen und auch die Verzweiflung, auch bei vielen jungen Leuten auffallend, dass sie mit dem Leben nicht mehr fertig werden. Warum? Wahrscheinlich haben wir uns alle viel zu viel zugemutet und haben viel zu viel Pläne gemacht, was wir alles können. Wir können das. Wir packen das an und wir sind so geschickt. Und dann haben wir uns an Aufgaben hingewagt und wundern uns, wenn plötzlich unsere Schwäche, unsere Armseligkeit, unser Versagen offenbar wird. Und dann brechen wir ein. Und brechen wir ein in diese erschreckenden Tiefen und dann kommen die Ängste und das Versagen, man hat keinen Mut mehr. Ja, wie soll ich denn etwas Festes wieder haben? Wo habe ich denn etwas Festes? Auch das ist nicht überraschend, dass heute viele Menschen auf der Suche nach etwas Festem sich an Unsinniges festhalten, an Aberglauben, an abstruse Sekten und suchen ein Stück Geborgenheit und sagen, ich brauche doch das gibt mir wenigstens noch ein Stück Frieden. Aber das kann ja keine Hilfe sein, wenn das nur ein Strohhalm ist, an den ich mich hinhänge. Wo kann ich denn mich bergen in der Unsicherheit meines Lebens? Bin bedroht durch die Erlebnisse, die mich hin und her würfeln, im Erschrecken über das eigene Versagen. Das ist das Erschütterndste, wenn man selber merkt, ich bin gar nicht der, der ich selber sein wollte. Nicht der, wie ich meinte, ich wäre so. Das kann und macht. Da schreibt der Hebräerbrief vom Gott des Friedens. Kennen Sie den Gott des Friedens, in dem Sie sich bergen können, der Gott, der Ihr Leben zum Frieden führt, in den Shalom hinein, in die ganze Geborgenheit. Ja, ich weiß ja, die meisten Menschen haben Angst, wenn man von Gott redet, weil sie genau wissen, Gott ist der Rächer meines Lebens. Und Gott kann in die Tiefe meines Herzens hineinblicken, der kennt auch alle Versäumnisse und alle Fehler und weiß auch, wo ich versagt habe. Er ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens, also das Innerste ist vor ihm offenbar. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, da wollen viele Leute Gott einfach davonlaufen. Und deshalb ist es so schön, wenn man erkennen kann, Gott will ein Gott des Friedens in meinem Leben sein. Ein Gott des Friedens, der mir in meinen Ängsten Bergung bietet, Schutz. Unter dem Schatten seiner Flügel frohlocke ich. Ich kenne keinen anderen Zufluchtsort. Gott des Friedens. Es gibt gerade einen Werbespot. Vielleicht haben Sie ihn auch schon gehört. Ein Werbespot, Redaktionskonferenz einer großen deutschen Zeitschrift. Da sitzt der Chefredakteur da mit seinen Journalisten um den Tisch. Und dann reden sie über die neue Ausgabe. Und dann sagt der Chefredakteur zu seinen Journalisten, ich will Fakten, Fakten, Fakten. Aha, also will ich jetzt auch sagen, wenn das schon bei einer Zeitschrift, die nach einer Woche in Müll wandert, schon gilt, dass Fakten entscheidend sind, wie viel mehr erst im Glauben. Es geht um Fakten, es geht nicht um religiöse Gefühle oder um irgendwelche Träume. Der Gott des Friedens, ja, wie kann ich denn da sagen, ist Gott wirklich ein Gott des Friedens? Wie kann ich denn das entdecken? Und da heißt es in diesem Wort so schön, der Gott des Friedens hat das mit Fakten untermauert. Welchem Faktum? Mit dem vergossenen Blut seines Sohnes Jesus Christus. Mit dem Blut des neuen Bundes. Man erlebt das immer wieder, wenn Politiker, die setzen sich hin und mit einem schönen Füllfederhalter unterschreiben sie Verträge. Gott hat einen Vertrag mit uns, nicht mit Tinte gemacht, sondern mit dem Blut seines Sohnes. Verbürgt. Und Sie wissen, was ein Testament ist. Da können Sie aufschreiben, die kleine Kommode vom Wohnzimmer, die kriegt mein Neffe. Und wenn Sie sterben, dann wird das Fakt. Dann ist das in Recht umgesetzt. Dann muss das vom Testamentsvollstrecker eingelöst werden. Jesus sprach schon bei der Austeilung des Abendmahls vom Testament und sagte, mein Blut ist der Vertrag, das Testament, das Gültige, was hier nun eingelöst wird. Sie haben Sonntag vor Ostern passiert, drüben in Bietigheim, dass ein Kollege von mir in der Zeitung geschrieben hat, das Kreuz muss weg. War eine verrückte Vorstellung, dass irgendein anderer von meiner Schuld büßt. Wir sind alle Menschen gut und haben uns nichts vorzuwerfen. Wir brauchen kein Kreuz mehr. Eine große Empörung da. Die Kirche wird zum Tollhaus, da wird auch nichts weiter geschehen, da darf weiter predigen. Sie müssen es wissen. Was ist der Fakt, auf dem Ihr Glaube ruht? Das vergossene Blut Jesu. Der Gott des Friedens, das ist nicht ein Spruch. Mit dem faulen Frieden, so wie es ist. Sondern Gott hat Frieden gemacht, indem er meine Schuld getragen hat. Und ich darf in diesem Gott des Friedens mich bergen. In diesem Gott des Friedens mich bergen. Ein für alle Mal. Der Gott des Friedens will mir diese Geborgenheit geben. Und ich darf aufatmen. Lassen Sie den Frieden Gottes in Ihr Leben. Lassen Sie den Frieden Gottes in Ihr Leben. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes. Aber es steht noch was da drin. Wir werden alle wunderbar betreut. Wir werden alle wunderbar betreut. Am heutigen Sonntag ist ja dieser Abschnitt deshalb gewählt in unserer Kirche, weil da von dem Hirten der Schafe die Rede ist. Und dieses Bild hat sie ja alle schon angesprochen. Jesus hat gerne über dieses Bild gesprochen. Aber es ist nicht erst bei Jesus so, sondern es geht weit zurück. Gott hat immer wieder davon gesprochen, dass er ein Hirte sein will. Und es war auch nicht zufällig, dass Abraham ein Hirte war und Jakob und das die großen Väter und dann kommen die Hirtengeschichten bei den Propheten und überall immer wieder, das Bild spricht doch für sich. Dieser wunderbare Frieden, der Hirte, der da vor seiner Herde steht und sie führt. Aber das soll jetzt bei Ihnen so geschehen, Sie sollen nicht mehr in der Unruhe leben. Jesus will Ihr Hirte sein. Ihr Hirte sein. In diesem Wort heißt es so groß, Gott hat Jesus von den Toten heraufgeführt. Und jetzt ist er erst recht der Hirte. Da steht das Wort vom großen Hirten. Was sind gemeint mit groß? Er ist jetzt als der erhöhte Herr noch viel mehr als vorher zu seinen Lebzeiten. Der, der seinen Schafen nachgeht und sie sucht, mit seiner unendlichen Liebe, der 99 in der Wüste lässt und eines sucht, das gerade sich verlaufen hat. Und als Kinder haben wir das ja so gern gehört, wie der Hirte durch die Dornen durchsteigt und diese Schafe rausholt, wo es sich verirrt hat und da verunglückt ist und die Wunden verbindet und wieder zurückträgt. Er wird seine Schafe tragen und im Bausch seines Gewandes haben. Er wird sie so bergen. Eine ganz wunderbare Zusage, Sie dürfen das erleben, wie bergend, schützend die Nähe Jesu wird, in der Heillosigkeit unseres Lebens. Die Christen in der Verfolgung, im Martyrium, gerade schon im ersten Jahrhundert in Rom, die sind ja in die Katakomben, in die Totengemäuer geflohen. Und das ist das verbreitetste Motiv, das sie dort an diese Mauern hingemacht haben und eingemeißelt haben und dargestellt haben. Immer wieder das Bild des guten Hirten. Aber die frühchristlichen Maler haben immer diesen Hirten als König dargestellt, nicht als weichen Hirten, als König und Herr. Er ist der große, starke Hirte, der steht vor den Todesmächten hin und schützt seine Schafe. Der birgt in der Angst und der Not seine bedrohte Schar und er kämpft für seine Herde. Wenn Sie mal Jesaja 63 aufschlagen, viele von Ihnen haben eine Bibel dabei, da sehen Sie erst, wie das im Hebräerbrief immer wieder zurückgeht auf alttestamentliche Worte. Da ist eine Klage geschrieben. Jesaja 63, Vers 11. Als Israel durch so viel Not hindurchging und Gott sie, sein Volk, strafte, heißt, da gedachte sein Volk wieder an die vorigen Zeiten, an Mose. Wo ist denn nun der aus dem Wasser zog, den Hirten seiner Herde? Wo ist der, der seinen Heiligen Geist in ihn gab, der seinen herrlichen Arm zu Rechten des Mose gehen ließ, der die Wasser spaltete von vor ihnen her, auf dass er sich einen Namen, einen ewigen Namen macht, der sie führte durch die Fluten wie Rosse, die in der Wüste nicht strauchen und so weiter. Herr, zerreiß doch den Himmel. Wo bist du denn mit deiner Hirtenliebe? Und der Hebräerbrief sagt, da ist doch. Gott hat ihn aus den Toten heraufgeführt, damit er sie durch die Fluten trägt und damit er sie durch die Wüsten führt. Der gute Hirte geht mit ihnen und er ist mächtiger als alles, was sie bedrohen mag. Und jetzt noch ein letztes. Er will mächtig in ihrem Leben wirken. Der Gott des Friedens durch den guten Hirten will mächtig in ihrem Leben wirken. Es geht um Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Wirklich immer um Fakten. Der Gott des Friedens ist kein Spruch. Dass er der Hirte ist, ist kein Spruch. Er ist auferweckt von den Toten als der Hirte. Und er will jetzt ihr Leben mächtig umgestalten. Mächtig umgestalten. Also, ich bin so richtig erquickt durch den aufbrechenden Frühling. Geht sie nicht so? Die Kraft der Sonne und jetzt wunderbar, wie die Blüten treiben. Und wie die Blätter sprossen, was ist das? Da war gerade noch das dürre, dreckige Gestrüpp da draußen, diese Büsche, und dann treibt das. Gehen Sie durch den Wald, da liegt das Laub, grau und wüst und unansehnlich, und jetzt sprießen die Anemonen in Fülle durch, und es blüht. Was ist das für eine Kraft? Sie sagen, Natur, was ist Natur, woher die Natur ihre Kraft? Dahinter steht der Gott des Friedens, der uns beschenken will, der Gott, der schaffende Gott, der uns mit seiner Liebe nachgeht. Aber wenn Sie es bloß am Blütenstrauch erleben, in Ihrem Leben, in Ihrer Persönlichkeit muss sprossen, wie die Frühlingskraft. Das muss Blüten treiben, aber nicht bloß so Blüten ohne Frucht, sondern da muss etwas hervorkommen. Sie haben einen ganz mächtigen Hebel. Wissen Sie, was für ein Hebel? In dem Sie diese Kräfte in Ihr Leben einlassen können. Das ist das Gebet. Es muss ich zuerst noch mal klarstellen, weil unter Christen eine schreckliche Unsicherheit ist, was eigentlich ein Segenswort ist. Manche Leute meinen, Segen, das sei was Magisches. Simsalabim, das wird am Ende gesprochen wie eine magische Kulthandlung am Gottesdienst. Wenn wir am Ende ein Segenswort sagen, wissen Sie, was ist ein Gebet? Herr, jetzt gib uns deine Gegenwart. Aber was Sie beten, das ist Realität. Lesen Sie mal im Losungsbüchlein den Lehrtext von heutigen Sonntag, dass Gott das tun will, worum wir ihn bitten. Ja, genau, im Segen liegt Realität, weil es Gebet ist. Es gibt auch eine Reihe Christen, die meinen, die Handauflegung wäre es. Nein, es liegt doch in den Händen. Es liegt im Gebet. Ich darf den Kranken die Hände auflegen, aber das kann nur ein Symbol sein. Wir legen auch dem Konfirmanden die Hände auf. Oder wir reichen dem Brautpaar die Hand. Aber die Hände sind doch nicht das Entscheidende, sondern das Gebet. Hier ist ein Gebetswort. Herr, der Gott des Friedens, der gebe euch jetzt dieses. Und zwar real in eurem Leben, dass die ungeheuren Kräfte Gottes euch erfüllen. Der schaffe in euch etwas. Der mache euch tüchtig. Kann das Gott? Gott kann ein Leben, das wirklich zerstört ist und nur noch ein Wrack ist, so erfüllen mit seiner Kraft. Ich war in der letzten Woche wieder bei einer 97-jährigen Frau im Altenheim, die ein Segensträger ist für ihr ganzes Heim. Da kann der Leib zerfallen, aber die Kraft des Gottesfriedens treibt einen Menschen und schafft und wirkt etwas. Das ist gar nicht wichtig, welche Worte wir reden. Der Herr legt die Worte in den Mund. Der Herr gibt die Gedanken. Der Herr schenkt das Vollbringen. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen. Wir dürfen beten, dass der Hebel, damit die Kräfte in Bewegung kommen. Ich darf darum bitten, Herr, jetzt erfülle mich mit deiner Gegenwart. Du Gott des Friedens, der du Jesus von den Toten auferweckt hast, wirke in meinem müden Leben noch mal was. Vollbringe etwas. Und dann gehen sie durch ein Leben der Erschütterung, der Angst und des Durcheinanders. Und der Herr hält sie. Und sie werden nicht hin und her geschleudert. Und sie sind im Frieden. Und mitten im finsteren Tal spüren sie, der gute Hirte ist da, der mich von allen Seiten umgibt. Und es kann mir nichts geschehen. Mein Leben wird zur Ehre Gottes gelebt, so schließt es ja, zur Ehre Gottes, zur Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dass Christus unserem Leben zum Zug kommt, lassen Sie ihn doch in Ihr Leben ein. Und sagen, Herr, jetzt erfülle mich du mit deiner Gegenwart. Amen.